Wir hören die Lesung aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Und ihr findet diesen Abschnitt aus dem Buch Josua entweder in den Handzetteln oder in der Gemeindebibel ab Seite 266. Ich lese aber den Text nach der Übersetzung in den Handzetteln. Weiter versammelte Josua alle Stämme der Israeliten in Sichem und berief dorthin die Ältesten der Israeliten sowie ihre Oberhäupter, ihre Richter und Obmänner. Als sie sich dann vor Gott aufgestellt hatten, sagte Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter haben vor Zeiten jenseits des Euphratstromes gewohnt, nämlich Tara, der Vater Abrahams und Nahors, und haben andere Götter verehrt. Da holte ich euren Vater Abraham aus dem Land jenseits des Euphratstromes und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherwandern und gab ihm zahlreiche Nachkommenschaft, nachdem ich ihm Isaak geschenkt hatte. Dem Isaak aber ließ ich Jakob und Esau geboren werden und gab dem Esau das Gebirge Seir zum Besitz, während Jakob und seine Söhne nach Ägypten hinabzogen. Dann sandte ich Mose und Aaron und suchte Ägypten heim mit den Wundertaten, die ich inmitten des Landes verrichtete, und führte euch danach von dort weg. Als ich aber eure Väter aus Ägypten wegführte und ihr an das Meer gekommen wart, verfolgten die Ägypter eure Väter mit Kriegswagen und Reitern bis ans Schilfmeer. Als sie nun zum Herrn um Hilfe schrien, ließ er dichte Finsternis zwischen euch und die Ägypter treten und ließ das Meer über sie hinströmen, sodass es sie überflutete. Ihr habt ja mit eigenen Augen gesehen, was ich den Ägyptern habe widerfahren lassen. Dann habt ihr geraume Zeit in der Wüste zugebracht. Hierauf führte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans ansässig waren. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Gewalt, sodass ihr in den Besitz ihres Landes kamt und ich vernichtete sie vor euch. Als dann aber der Moabiterkönig Balak, der Sohn Zippors, sich erhob und gegen Israel kämpfen wollte und Bileam, den Sohn Beors, durch Gesandte rufen ließ, damit er euch verfluche, war ich nicht gewillt, auf Bileam zu hören. Er musste euch vielmehr segnen, und so errettete ich euch aus seiner Gewalt. Als ihr hierauf über den Jordan gezogen und nach Jericho gekommen wart, und die Bürger von Jericho, sowie die Amoriter, Pheresiter, Kanaanäer, Hethiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter feindlich gegen euch auftraten, gab ich sie in eure Gewalt und sandte die Hornissen vor euch her. Die trieben sie vor euch her in die Flucht, die beiden Amoriterkönige ohne Zutun deines Schwertes und deines Bogens. So habe ich euch ein Land gegeben, um das du nicht hast zu mühen brauchen, und Städte, in denen ihr jetzt wohnt, ohne sie gebaut zu haben. Von Weinbergen und Ölbaumgärten, die ihr nicht angelegt habt, genießt ihr die Früchte. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass dein Wort für immer besteht, dass auch wenn die Generationen kommen und gehen, dein Wort nie vergeht. Und so bitten wir dich, dass dein Wort nun tief in uns Wurzeln fasst, dass dein Wort wächst in uns und Frucht bringt, dir zur Ehre und im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, das Thema heute lautet Gottes überwältigende Treue. Leider scheint die Präsentation nicht zu funktionieren. Es ist ein technisches Problem, das wir nicht ganz lösen konnten. Aber auch wenn das Thema Gottes überwältigende Treue lautet, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr beim Lesen tatsächlich gerade eben schon überwältigt wart. Und wenn, ob es dann nicht eher die vielen historischen Einzelheiten waren, die euch überwältigt haben und nicht Gottes Treue. Ich denke, das liegt einfach daran vielleicht, dass der Text für uns heute nicht die gleiche Bedeutung innehat wie für die Israeliten damals. Sie sind in Sichem versammelt und zwar 400 Jahre, nachdem ihr Urvater Abraham am selben Ort stand. An diesem Ort, an dem Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat. Gott hatte ihn aus dem heutigen Irak, dem Land jenseits des Euphratstroms, in das verheißene Land geführt. In Sichem schlug er zum ersten Mal sein Zelt auf. Und dort gab Gott ihm auch das feste Versprechen, dir und deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und nun über 400 Jahre später stehen seine Nachkommen eben an diesem Ort. Und die Verheißungen haben sich erfüllt. Und der Grund, warum die Menschen hier stehen, ist allein Gottes überwältigende Treue. Das ist unser erster Punkt, Gottes überwältigende Treue. All diese Jahre blieb Gott sein Versprechen treu. Und nun ist es an dem Volk, Gottes Treue mit Liebe und Loyalität zu begegnen. Wenn man das in die heutige Zeit übertragen will, manche Ehepaare entschließen sich nach vielen Jahren des Miteinanders, ihr Eheversprechen zu erneuern. Und genau so ist Josua gerade drauf und dran, den Bund zwischen Gott und Israel zu erneuern. Und er nimmt gewissermaßen die Hand des Volkes und legt sie von Neuem in die Hand Jahwes. Und wie es sich für diesen Anlass gebührt, so blicken beide Seiten auf ihre gemeinsame Geschichte zurück. Für uns kann sich das trocken anhören. Aber was Gott Israel damit ganz konkret vor Augen führt, ist seine überwältigende Liebe und Treue für sie. Diese 400 Jahre sind ein einziger Liebesbeweis, ein Monument von Gottes Treue. Und nicht nur das, sondern aus einer zweiten Perspektive betrachtet, erfüllt sich damit auch ein Teil von Gottes gutem Plan mit dieser Welt. Gott errichtet sein Reich. Gott errichtet sein Reich. Das Reich Gottes steht im Alten Testament, wir haben es hier gerade gelesen, für einen konkreten geografischen Ort, den Gott auch mit militärischen Mitteln einnahm. Das ist für uns vielleicht schwer verdaulich in unserer Zeit, an unserem Ort. Aber Gott nimmt diesen Ort ein, indem er seine Feinde überwältigt und die Feinde seines Volkes und so sein Reich errichtet. Aber vielleicht noch wichtiger ist es, dass er gleichzeitig auch sein Volk überwältigt. Er überwältigt es durch seine unfehlbare Liebe. Und daran sehen wir die Natur von Gottes Reich damals und heute. Gott regiert in Menschen durch seine überwältigende Liebe. Und nur kurz am Rande, Gott ist kein Rassist. Ja, schon im Buch Josua sehen wir, dass diese Liebe nicht exklusiv Israel gilt. Am Beispiel von Rahab sehen wir gleich zu Anfang, dass er seine Treue an allen erweist, die ihm mit Vertrauen begegnen. Entscheidend für Gott ist also, wie ihm Menschen begegnen. Lassen Sie sich von seiner Liebe überwältigen. Bist du heute bereit, dich von seiner Liebe überwältigen zu lassen? Gott errichtet also sein Reich und seine Herrschaft zielt vor allem auf Menschenherzen ab. Das sehen wir auch daran, wie sich die Errichtung von Gottes Reich mit der Erneuerung des Bundes hier verwebt. Seine Herrschaft drückt sich durch einen festen Bund aus. Gott schließt seinen Bund mit allen, die sich von seiner Liebe überwältigen lassen. Das ist unser nächster Punkt. Gott schließt seinen Bund. Er verbündet sich mit diesen Menschen auf unauflösliche Weise. Er verpflichtet sich zu ihrem Schutz. Und demgegenüber verpflichten Menschen sich, ihm allein zu dienen. Er gehört ihm. Sie gehören ihm. Wie in einer idealen christlichen Ehe leben beide Seiten für den anderen, nicht mehr für sich selbst. Und so sehen wir, wie Gott das Volk Israel in Form von Abraham aus dem Zweistromland geholt hat, wie er sie dann allerdings auch nach Ägypten führt. Und daran sieht man, dass manchmal Gottes Treue, Gottes Liebe nicht ganz leicht zugänglich ist. Manchmal wirkt er auf geheimnisvolle Weise, aber wir sehen dann eben auch, dass er sie wieder errettet aus Ägypten. Er schenkt ihnen Siege auf dem Weg in das gelobte Land. Er schützt sie vor ihren Feinden, bis er ihnen dann in Vers 13 das Land gegeben hat. Und es ist ein Land, Vers 13, um das du dich nicht hast mühen brauchen. Städte, in denen ihr jetzt wohnt, ohne sie gebaut zu haben. Von Weinbergen und Ölbaumgärten, die ihr nicht angelegt habt, genießt ihr die Früchte. So groß ist Gottes Treue, so groß seine Liebe. Bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, ist es wichtig zu erkennen, dass dieselben geistlichen Wahrheiten, mit denen er damals seine Reich errichtet hat, auch auf sein Reich heute zutreffen. Der überwältigende Gott errichtet auch heute noch sein Reich. Und wie mit Josua damals, hat er durch den wahren Josua, durch Jesus Christus, einen neuen Bund mit allen geschlossen, die sich von seiner Liebe überwältigen lassen. Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. In seinem Blut sehen wir seine Liebe am Kreuz. Und genauso wie Gott das Volk Israel vor seinen Feinden gerettet hat, so hat er durch Jesus Christus uns alle vor unseren geistlichen Feinden gerettet, die uns vernichten wollen. Kreuz besiegt er unsere größten Feinde, die Sünde und den Tod. Und so erweist er uns die größte Liebe. Und wie Gott seinem Volk durch Josua ein neues Leben im Land gegeben hat, so schenkt er uns ewiges Leben. Ewiges Leben in einer völlig neuen Schöpfung. Seht ihr, wie viel besser der Bund heute ist, der neue Bund, als der alte. Auch heute noch errichtet Gott sein Reich, indem er einen Bund mit denen schließt, die sich von seiner treuen Liebe überwältigen lassen. Und was das für uns bedeutet, sehen wir am Ende von Josuas Rede. Denn dort sehen wir, wie Josua die Betonung auf eine notwendige Entscheidung legt. Eine notwendige Entscheidung. Schauen wir uns das ab Vers 14 an. Dort sagt Josua, stellvertretend für Gott, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphratstroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua hat die ganze Geschichte von Gottes Liebe vor ihnen ausgebreitet und nun legt er die Entscheidung in ihre Hände, ob sich diese Geschichte fortsetzen soll. Und damit es weitergehen kann, erwartet Gott zwei Dinge. Nämlich erstens, dass sie den Herrn fürchten, und zweitens, dass sie ihm aufrichtig und treu dienen. Und mit Furcht ist hier nicht Angst gemeint, sondern Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist genau das, was in uns wächst, wenn wir überwältigt von Gottes mächtiger Liebe vor ihm stehen. Ehrfurcht ist die Art von Bewunderung und Hochachtung, die man empfindet, wenn man als Ehepaar auf viele Jahre der aufopferungsvollen Treue des anderen zurückblicken darf und man denkt, wow, was für eine Frau. Wow, was für ein Mann. Was für ein Gott. Und was aus dieser Ehrfurcht fließt, kommt eigentlich ganz automatisch. Es ist der Dienst. Ja, man sagt, für dich würde ich alles tun. Und gut, wenn man verliebt ist, dann sagt man das manchmal leichter her, ja, mit der rosaroten Brille. Aber eben genau das ist die Konsequenz, die Josua hier nennt. Genauso drückt sich Ehrfurcht vor Gott aus, dass man zu ihm sagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ganz für dich. Und ist das nicht auch der Kern einer gesunden Ehe? Dasselbe gilt für Gott. Gott hat alles für uns getan. Er hat uns überwältigende Treue widerfahren lassen. Lasst uns alles für ihn geben. Was das konkret bedeutet, sehen wir auch in Vers 14. Es bedeutet, dass wir alle anderen Götter aus unserem Leben wegschaffen. Auf dem Thron unseres Lebens ist nur Platz für einen Gott. Und umgekehrt lesen wir weiter unten in Vers 19. Das ist auch noch in euren Handzetteln. In Vers 19, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Seine Liebe brennt für uns. Er schenkt uns seine ganze Liebe und er erwartet unsere ganze Liebe. Es ist eine exklusive Beziehung. Und je mehr wir von der Liebe Gottes überwältigt und eingenommen worden sind, desto mehr werden die anderen Dinge, die sich manchmal auf Gottes Thron in unserem Leben drängen und die wir manchmal verehren, wie billige Plastikabklatsche vorkommen. Sie können uns keine Liebe erweisen, sie können uns keine Treue zeigen, sie haben keine Kraft. Vor die Entscheidung für Gott und gegen Götzen werden wir alle immer neu gestellt. Und ich möchte dazu vier kurze Gedanken zu dieser Entscheidung, vor die Israel hier gestellt wird, mit euch teilen. Vier kurze Gedanken, die aus diesem Abschnitt hervorgehen. Der erste ist, dass es sich um eine persönliche Entscheidung handelt. Ja, dieser Aufruf ergeht an alle. Jeder muss sich entscheiden, wie er zu Gott steht. Jeder ist aufgerufen, die falschen Götter wegzuschaffen. Gott will über jedes einzelne Menschenherz regieren und die lassen sich nicht einfach zusammenfassen. Die Entscheidung ist persönlich. Nach dieser Betonung auf den Einzelnen will ich nun mit der zweiten Beobachtung aus dem Text das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellen. Diese Entscheidung hat eine wichtige gemeinschaftliche Komponente, nämlich alle werden gemeinsam in der Mehrzahl angesprochen. Dieser persönliche und gemeinschaftliche Aspekt widersprechen sich nicht, sie gehören vielmehr zusammen, weil das, was von der Gemeinschaft akzeptiert wird, auch auf den Einzelnen wirkt und umgekehrt. Ja, das Prinzip gilt auch heute noch, wenn ein bestimmtes sündhaftes Verhalten in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinschaft salonfähig ist, dann wird es den Einzelnen beeinflussen. Und es wird zum Normalfall, auch für den Einzelnen. Der dritte Gedanke ist eng mit dem zweiten verwandt. Diese Entscheidung ist stellvertretend. Und ihr seht diesen stellvertretenden Aspekt in Josuas eigener Entscheidung, als er am Ende sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua spricht hier als Familienoberhaupt. Diese Vorstellung kann in unseren modernen Ohren ziemlich altmodisch klingen und wir müssen vorsichtig sein, dass sie nicht die persönliche Entscheidung aushebelt. Josua hat keine Kontrolle über die Menschenherzen in seinem Haushalt. Ob der Einzelne Gott liebt oder nicht, steht nicht in seiner Gewalt, denn Gott ist der Einzige, der uns mit seiner Liebe überwältigen kann. Aber kaum einer wird bestreiten wollen, welche wichtige Rolle die Eltern im Glaubensweg der Kinder spielen. Wenn Kinder sehen, wie Eltern sich ganz dem Herrn hingeben, dann ist das ein enorm wichtiges Fundament und das bringt Josua hier zum Ausdruck. Am nachhaltigsten können wir den geistlichen Werdegang unserer Kinder dadurch beeinflussen, dass wir uns selbst kompromisslos hingeben. Und das heißt für uns, dass wir heute unseren falschen Göttern den Garaus machen müssen und nicht erst morgen. Heute ist der Tag, um die Götter aus unserem Leben wegzuschaffen. Der vierte Gedanke zielt in eine etwas andere Richtung, nämlich welche Option hat man eigentlich für diese Entscheidung? Was sind die Optionen? Wir finden sie in Vers 15, wo es heißt: Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes gedient haben, oder den Göttern im Land der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und ihr seht, eine Option gibt es gar nicht. Die Entscheidung, vor die das Volk gestellt wird, ist nicht zwischen Gott und Freiheit, Gott und menschlicher Autonomie, sondern nur zwischen Gott und anderen Göttern, Gott und falschen Göttern. Wir Menschen werden immer von irgendetwas dominiert. Irgendetwas ist immer unser Gott. Wir werden von eigenen Wünschen dominiert, von Sehnsüchten, vielleicht nach Sicherheit, nach Bequemlichkeit, nach Intimität. Wir werden von Ängsten dominiert, vor Leid, vor Corona vielleicht, vor dem Tod. Wir werden von Zwängen dominiert, auf Arbeit und anderswo. Und wir werden auch von einem unersättlichen Hunger dominiert, einem Hunger nach Leben in Fülle. Denn das hat Gott in uns angelegt und wir werden nie zufrieden sein. Und unsere Bedürfnisse werden nie gestillt werden, wenn dieser Hunger nicht von Gott gestillt wird. Menschliche Freiheit ist eine vollkommene Illusion. Und nur bei Gott werden wir frei, weil er uns das frei schenkt, was wir uns bei anderen Götzen sauer verdienen müssen. Und am Ende stehen wir doch als Verlierer da, denn sie haben keine Kraft. Wenn man vor diese Alternativen gestellt wird, dann ist die notwendige Entscheidung eigentlich ein No-Brainer, wie man im Englischen sagen würde. Es ist keine Frage, warum würde man sich nicht für diesen Gott entscheiden? Und genau das denkt sich auch Israel. In Vers 16 antwortet das Volk dementsprechend: Fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen. In Vers 17 bestätigen sie dann, dass sie die überwältigende Bundestreue Gottes in ihrer Geschichte erkannt haben, in ihrem Leben. Und dann in Vers 18 bekräftigen sie noch einmal: Ja, der Herr ist es, der alle Völker, auch die Amoriter, die Bewohner des Landes vor uns her vertrieben hat. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und es scheint alles bereit für diesen großen Moment der Bundeserneuerung. Jetzt noch eine Unterschrift, hier und hier, das Ganze ist gegessen. Aber nachdem Josua diese Entscheidung vom Volk gefordert hat, stellvertretend für das Volk, für Gott, bremst er auf einmal an dieser Stelle und er sagt: Nicht so schnell. Man darf diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Denn, liebe Israeliten, sagt er, was ihr gerade wählt, ist menschlich gesehen absolut unmöglich. Und das ist mein fünfter von vier Punkten. Er kommt aus Vers 19. Es ist unmöglich. Er liest Vers 19. Dort sagt Josua zum Volk: Ihr seid nicht imstande, dem Herrn zu dienen. Ihr seid nicht imstande, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Ein eifersüchtiger Gott ist er. Seine Liebe brennt und er wird euch eure Übertretungen und eure Sünden nicht vergeben. Eine Entscheidung für Gott sollte man nicht leichtfertig machen. Warum? Weil Gott unsere Entscheidung vielleicht ernster nimmt, als wir selbst sie nehmen. Und wenn man sich Gott gegenüber zu etwas verpflichtet, muss man es auch einhalten, sonst drohen schlimme Konsequenzen. Josua sagt, wir müssen erkennen, dass wir das aus eigener Kraft nicht können. Wir können Gottes Liebe nicht angemessen erwidern. Soweit ist Israel an der Stelle noch nicht. Und die weitere Geschichte des Volkes zeigt, dass sie das noch lernen müssen. Und deshalb klingt auch in der Antwort des Volkes in Vers 21 fast eine gewisse Überheblichkeit mit, wenn das Volk zu dieser Aussage, dass es unmöglich ist, sagt, nein. Nein, dem Herrn wollen wir dienen. Nein, wir schaffen das aus eigener Kraft. Und diese Ernsthaftigkeit ist einerseits total bewundernswert, aber die Antwort zeugt auch von tiefer Unkenntnis über das eigene Herz. Denn unser Herz drängt ja von Natur aus weg von Gott. Und erst wenn man vor Gott bekennt, dass man es nicht aus eigener Kraft kann, dass man ihn nicht so lieben kann, wie er es verdient hat, dann macht Gott selbst das Unmögliche in uns möglich. Das Volk braucht alle Hilfe, die es bekommen kann, und Josua bringt hier zwei Hilfen ein, die dem Volk bei der Einhaltung des Bundes helfen sollen. Und ich denke, sie können auch uns helfen. Und deshalb wollen wir uns diese zwei zum Abschluss anschauen. Zwei Hilfen. Die erste Hilfe kommt in schriftlicher Form in Vers 25. Dort heißt es, so machte denn Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und setzte für die Israeliten in Sichem Gesetz und Recht fest. Und im nächsten Vers lesen wir dann, dass es im Gesetzbuch festgehalten wird. Gott hat seine Liebe konkret in der Geschichte des Volkes gezeigt, bis zu dem Tag. Und hier wird Josua nun konkret. Und das Volk schreibt auf, wie sich die Bundestreue gegenüber Gott ganz konkret im Alltag auswirken wird. Und vielleicht hilft es auch uns in unserem Alltag, wenn wir nicht vage bleiben, sondern konkret werden. Wenn wir einfach mal einen Stift und ein Blatt Papier nehmen und uns aufschreiben, wie wir konkret unseren Bund mit Gott mit Leben füllen wollen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine tägliche stille Zeit sein. Das können Schritte gegen die Pornosucht sein, mit der du kämpfst. Das können von finanziellen Entscheidungen bis hin zu Entscheidungen über den Wohnort oder die Karriere, so wie bei Jude und mir, alles sein. Was könntest du zu Hause aufschreiben, festhalten? Wenn es vage bleibt, dann geschieht vielleicht nichts. Dann geschieht wahrscheinlich nichts. Was kannst du konkret aufschreiben? Welche Schritte willst du unternehmen? Das soll nicht zu einem Gesetz werden, aber es soll uns helfen zu verhindern, dass falsche Götter in dieser Wahrheit unser Leben kapern, ohne dass wir es merken. Aber die zweite Hilfestellung kommt in Form eines Zeugen. In Vers 26 richtet Gott einen Stein auf, heißt es hier. Und er erklärt dann in Vers 27, dann sagte Josua zu dem ganzen Volk, wisst wohl, dieser Stein da soll als Zeuge gegen uns dienen, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Darum soll er Zeuge gegen euch sein, damit ihr gegen euren Gott nicht treulos handelt. Ein hörender Stein. Klingt vielleicht erstmal seltsam, aber auch wir verwenden Symbole, die uns an einen Bund erinnern. Hier ist eins, Ehering. Vielleicht trägt auch heute jemand von euch ein Kreuz um den Hals, als Erinnerung, wem wir gehören, wer uns mit seiner großen Liebe überwältigt hat. Ja, solche Zeugen können auch uns helfen, damit wir nicht gegen unseren Gott treulos halten, damit wir was zum Festhalten haben im Alltag. Und an der Stelle kann man seiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Es muss kein Stein im Vorgarten sein, aber es kann. Überlegt euch, was hilft mir, dass ich meinem Gott nicht treulos werde? Unser Abschnitt heute hat uns vor eine wichtige Entscheidung gestellt. Wie wirst du dich entscheiden? Wirst du dich von Gottes Liebe überwältigen lassen? Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht von neuem. Wirst du dich von Gottes Treue, von Gottes Liebe überwältigen lassen oder wirst du dein Glück bei falschen Göttern suchen, die keine Kraft, keine Liebe haben, die dir keine Hoffnung schenken und dir keine Treue erweisen? Es ist deine Entscheidung. Du kannst nicht niemandem dienen, du wirst etwas dienen. Ist es der wahre Gott? Oder sind es falsche Götter? Lasst uns dem wahren Gott mit Ehrfurcht dienen. Verbünden wir uns mit ihm aufs Neue. Denn so wie er hat uns niemand geliebt. Und bekennen wir ihm aber auch ehrlich, dass unsere Liebe nie ausreichen wird. Dass wir aus eigener Kraft es nie schaffen werden, ihm die Liebe entgegenzubringen, die er verdient hat. Und wenn wir ihm dieses Unvermögen bekennen, dann ist er treu. Dann überwältigt seine Treue auch dieses Unvermögen. Und er wird mit seiner überwältigenden Liebe in uns regieren. Dazu hat er uns seinen Geist gegeben. Lasst uns beten, dass wir von neuem oder vielleicht zum ersten Mal seine Liebe für uns annehmen. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine wunderbare, überwältigende Treue, die du hier in der Geschichte Israels gezeigt hast und die wir jeden Tag neu in unserem Leben erfahren dürfen. Danke für deine große Liebe, die du uns durch Jesus Christus hast widerfahren lassen. Wir bekennen dir, dass wir dich nicht so lieben, wie es gerecht ist, wie es gut ist. Wir bekennen dir, dass unsere Herzen von Natur aus in eine andere Richtung streben, sich von falschen Göttern ablenken lassen, die uns scheinbar mehr versprechen und uns am Ende leer und ausgebrannt zurücklassen. Wir danken dir, dass für dieses Vergehen an dir unser Herr Jesus Christus die Strafe am Kreuz für uns getragen hat. Und wir danken dir, dass er nach seiner Auferstehung seinen Geist über uns ausgegossen hat, damit in uns durch seine Kraft das Unmögliche möglich wird und dass wir dich mit ganzem Herzen lieben. Schenk du uns, dass das mehr und mehr wahr wird, in Jesu Christi Namen und zu seiner Ehre. Amen.